Ja, wir machen unsere telefonische Rundreise und dann sind wir noch, fehlt natürlich auch noch die Salzburger Verlagsgruppe und da sind ja mehrere Verlage darunter, nämlich einmal Männerschwarm, da fällt Brune Books darunter und natürlich der Albino Verlag. Und ja, wie das alles zusammenhängt, das möchte ich jetzt alles erstmal zunächst wissen vom Pressesprecher der Salzgeber Verlagsgruppe und da habe ich jetzt den Christian Lütjens am Telefon. Hallo Christian.
Hallo, Markus.
Ja, Christian, jetzt müsst ihr erstmal, also erstmal muss ich es erstmal ein bisschen aufdröseln. Also ihr seid jetzt insgesamt drei Verlage unter der Dachgruppe von Salzgeber.
So ist es. Das ist einigermaßen kompliziert tatsächlich. Allerdings ist es ja auch so, dass die Labels einigermaßen unabhängig voneinander operieren. Deswegen ist es jetzt für den normalen Leser, sage ich mal, gar nicht so wichtig, das alles zu wissen. Aber damit man nicht durcheinander kommt, es ist einfach so, Salzgeber ist ja eigentlich ein Filmverleih. Diese haben sich auf queere Filme spezialisiert und haben da auch eine lange Tradition. Und der Albino Verlag ist damals beim Bruno Bünder,
Ja,
also als Franchise gewesen.
war so ein Imprint, ne? Also so eine Tochterfirma sozusagen, die irgendwie da so ein bisschen brach lag, glaube ich.
Genau, ein Imprint, ganz genau, das die richtige Terminologie. Und nachdem also Bruno Gmünder Insolvenz angemeldet hatte, ist Albino zu Salzgeber gegangen, die bis dahin nur ganz sporadisch mal Fotobücher veröffentlicht hatten und sich aber in diesem Literaturbereich etablieren wollten, auf den sich Albino ja spezialisiert hat. Und da kam dann, als Albino schon bei Salzgeber war, kamen dann Gespräche mit Männerschwarm zustande, was ja auch ein Hamburger Traditionsverlag für schwule Literatur ist. Und da kam dann der Gedanke, dass man sich zusammentut. Und seitdem ist Männerschwarm und Albino und Salzgeber und dann auch noch irgendwie die Bruno Books Sparte, die sich auf erotische Literatur beziehungsweise manchmal auch auf Fotobücher spezialisiert hat, jetzt alles in den Salzgeber Buchverlagen aufgegangen. Also Salzgeber Buchverlage ist das Überlabel und die anderen Marken operieren unabhängig voneinander.
Da muss ich noch mal kurz nachfragen, bei Bruno Gmünder gab es da auch mal die Spartakus-Reihe und so weiter. Erscheinen die dann auch bei euch oder gibt es da wieder einen anderen Verlag?
Nee, also Spartakus war eine eigene Marke, die auch einigermaßen unabhängig operiert hat bei Gmünder schon und die wurde gesondert verkauft damals an die Blue-Gruppe.
Ach so, ach, das ist ja wieder was anderes. Okay, man steigt ja gar nicht mehr durch. Okay.
Und da, die haben ja auch noch den Spartacus Traveler gemacht, den gibt es auch immer noch und der wird jetzt bei Blue veröffentlicht.
Genau, da hängen dann wiederum die ganzen Anzeigenblättchen zusammen. Also hier in Frankfurt haben wir dann die Gap, da gibt es ansonsten die Siegessäule, glaube ich, und sonst wie und Hinnerk und wie sie alle heißen, die Blättchen
Ja, die
sind.
Siegessäule ist noch unabhängig, die ist nicht bei der
Ach so,
Blue-Gruppe.
okay,
Also
gut.
die,
Dann
ja.
gut. Ich glaube, jetzt lassen wir mal die Feinheiten. Kommen wir mal eher zu den Buchverlagen, die ihr jetzt im Herbst veröffentlicht habt.
Vielleicht ist das ein.
Gut, fangen wir mal an bei dem Albino Verlag. Also da ist jetzt eher so die Romane, werden jetzt da veröffentlicht und eher so die, sagen wir mal, ne, ich sage jetzt mal so, eher die tiefgreifendere Roman, also Belletristik oder wie auch immer das halt eben nennen will. Da ist mir aufgefallen, ihr habt dann zum Beispiel das Thema jetzt Flüchtlinge ganz groß gemacht, zum Beispiel von Khaled Al-Ismail mit Selemlik. Das ist, glaube ich, jetzt so euer großes Ding, was ihr jetzt gerade veröffentlicht habt.
Genau, das ist der große Herbsttitel, könnte man sagen. Also und da, also das ist ein Buch, das uns sehr wichtig ist, weil es tatsächlich die Perspektive eines queeren Flüchtlings aufgreift und aus der ersten Person heraus die Erfahrung erzählt, die ein junger Flüchtling, Furat heißt er im Roman. Der Roman ist es kein
Ja, ist eine gute Frage, was es ist,
klassische.
aber das können wir auch noch mal am anderen Mal klären. Aber es kann.
Ja, es ist ein autobiografisch geprägter Roman. Also
Ja,
der Autor
genau.
selber sagt, die Figuren in der Geschichte sind erfunden, aber die Geschichte ist wahr. Also die Geschichte orientiert sich ganz klar an seinen eigenen Erfahrungen, die er selber gemacht hat, weil er ist selber in Damaskus in einer relativ wohlhabenden Familie aufgewachsen, von dem Bürgerkrieg da selber ereilt worden, in seiner eigenen schwulen Sozialisation sozusagen. Also es gab in Damaskus, wo das Regime immer Schwule unterdrückt hat, gab es aber trotzdem eine geheime schwule Szene, die sich halt in Badehäusern und geheimen privaten Clubs getroffen hat. Da hat er so langsam die Fühler ausgestreckt und da seine eigenen ersten Erfahrungen gemacht. Und dann kam der Bürgerkrieg, der ihm dann selber sehr auf den Leib rückte, was dann dazu führte, dass er selber eben geflohen ist und über die Türkei dann nach Schweden gekommen ist und diese Odyssee, die er da sowohl emotional als auch physisch oder territorial hinter sich gebracht hat, die dröselt er in diesem Roman auf. Er selber nennt das ein Collage-Roman. Mhm. Ich würde sagen, es ist wirklich so, es ist so ein bisschen diese zertrümmerte Identität, die Flüchtlinge auch haben und gerade jetzt queere Flüchtlinge nochmal im Speziellen, weil sie in ihrer eigenen Kultur nie offen leben konnten, sich deswegen an den westlichen Kulturen orientieren. Und dann kommt er nach Schweden und erhofft sich da mehr Freiheit, wird dann aber ganz oft von seiner eigenen Herkunft eingeholt, weil er natürlich in den Flüchtlingsheimen auch mit seinen ehemaligen Landsleuten zusammen wohnt und sich da weiterhin verstecken muss und nie genau weiß, mit wem kann er sprechen offen. Also das ist eine sehr, ich denke, eine sehr wichtige Geschichte, die erzählt werden muss, ja, und die man in dieser Form auch noch nicht gelesen hat, also ich zumindest nicht.
Nee, das stimmt. Also eine Mischung zwischen Roman, Erzählung und irgendwie Anekdoten und Geschichten, die zusammengereimt sind, also zusammengehängt worden sind oder so. Aber das, wir werden das hier bei Radio Sub nochmal etwas ausführlicher vorstellen. Aber das ist schon ein beeindruckender Roman gewesen. Also das muss man auf jeden Fall sagen, den er da veröffentlicht hat. Zweiten Punkt, den ich hier noch gefunden habe, ist, da ist ja auch jetzt der Film dazu jetzt erschienen, beziehungsweise kommt jetzt gerade so in den einzelnen Queerfilm-Nächten heraus, Der Prinz von Mario Gross. Und das ist ja dann im Prinzip so eine Art literarisches Highlight, weil das ja wohl ein Buch ist, was wohl irgendwie Anfang der 70er Jahre in Chile veröffentlicht worden ist. Und eigentlich gab es zu dem Zeitpunkt keine schwule Literatur, wenn man das genau nimmt.
So ist das. Also wie das ja hier zu der Zeit im Grunde, also in den meisten Kulturen ja noch war und in Chile in einer machistischen Kultur, die damals nur auch gerade in so einem politischen Umbruch war, der Roman ist geschrieben, bevor der Pinochet-Putsch stattgefunden hat und das dann sowieso alles in eine Militärdiktatur gekippt ist. Mhm. Das war so ein kurzes Aufatmen und so eine kurze von der linken Regierung getragene Phase, die aber trotzdem nicht eine besonders liberale Politik für die Schwulen mit sich brachte. Also man lebte da noch immer sehr versteckt. Und Mario Cruz hat damals, der war Journalist und hat Theaterstücke geschrieben und hat das viel in Eigenregie da alles auf die Bühne gebracht und hat in seiner Funktion als Journalist hat er eine Knastreportage gemacht, wo er wohl einen Tag durch den Knast auch geführt wurde, mit Gefangenen gesprochen hat und das hat ihn sehr beeindruckt damals und daraus hat er dann eine eigene schwule Liebesgeschichte entwickelt, die er dann versucht hat, Verlagen anzubieten, aber niemand wollte sie haben, weil die Geschichte war nochmal zu schwul, weil es eine schwule Liebesgeschichte war. Und dann hat er das im Eigenverlag rausgebracht und das war dann auch so ein kleiner Underground-Hit und ist dann mit der Machtergreifung von Pinochet aber komplett verschwunden sozusagen von der Bildfläche. Und Mario Cruz als Autor eigentlich auch, weil er sich damit dann auch verunmöglicht hatte und ein chilenischer Regisseur, Sebastian Núñez, der hat auf einem Flohmarkt bzw. auf einem Markt in Chile hat der diesen Roman antiquarisch sozusagen wiedergefunden und dachte erst, das wäre so ein komisches Pornoheftchen oder sowas und wollte mal reinlesen und war dann von der literarischen Qualität ganz fasziniert und hat eben daraus einen Film gemacht, was dann dazu führte, dass auch der Text neu entdeckt wurde und da der Film auch eben bei Salzgeber rauskommt, ist dieses Manuskript in unsere Hände gelangt. Und dann wurde es eben übersetzt und erscheint jetzt bei Albino erstmals in einem Literaturverlag. Also das ist schon eine spannende Geschichte, die auch in einem Nachwort, das Florian Dorschmeier, der in der Schaubühne war und das Filmfest München als künstlerischer Leiter begleitet, der hat diese Odyssee, die der Text auch genommen hat und diese ambivalente Figur des Mario Cruz hat er da sehr schön beschrieben in einem Nachwort. Also das ist eine sehr spannende Geschichte auf allen Ebenen, weil sowohl die Geschichte spannend ist, als auch der Roman als solcher mit dem historischen Hintergrund.
Die Werdegeschichte halt eben, ja, wie viel davon war es und nicht und so weiter und ob es wirklich dann von ihm geschrieben worden ist und so weiter halt eben, das kann man dann da alles nachlesen. Wir werden auch das Buch noch mal hier bei Radio Sub natürlich vorstellen, auch natürlich den Film. Ja, dann habe ich jetzt, glaube ich, im Albino-Verlag erstmal fertig. Dann können wir mal zum Männerschwarm-Verlag. Und da ist natürlich...
Wenn ich nicht kurz unterbrechen darf, also was eine Sache ist, die du noch nicht wissen kannst, deswegen hast du dich auf dem Zettel, wir haben Im November noch eine ganz spannende Geschichte, weil Christine Bunicke, die war für den Deutschen Buchpreis jetzt nominiert, war auf der Shortlist, hat es leider nicht geschafft, weil Anne Weber gewonnen hat, aber die hat in den 90ern mal eine schwule Liebesgeschichte geschrieben, Missouri, die bei Männerschwarm auch schon mal erschienen ist als Buch, mittlerweile aber vergriffen ist. Und die werden wir jetzt im November nochmal neu auflegen bei Albino. Und das ist so ein kleiner, schwuler Mini-Western, sehr lakonisch, ganz tolle Literatur, ganz toll geschrieben. Christine Wunnecke kriegt im November, Ende November den William Raabe-Preis auch verliehen, nachdem es mit dem Deutschen Buchpreis nicht geklappt hat. Und das ist eine Veröffentlichung aus der Reihe sozusagen, die wir jetzt im Herbst sogar auch gar nicht angekündigt haben, weil wir das bis dahin noch gar nicht so richtig auf dem Zettel hatten mit dem Buchpreis.
Gut, dann konnte ich es natürlich dann auch nicht auf dem Zettel haben, das ist dann auch klar.
Also du bist völlig entlastet. Also,
okay.
War mir wichtig, das noch zu sagen, weil wir uns da sehr drauf freuen.
Nee, alles gut.
Die noch nicht kennen, die sollten da sich schon drauf freuen, weil das wirklich so eine ganz raue, aber sehr anrührende Annäherung eines Literaten, der aus dem England also am Ende des 19. Jahrhunderts flieht, weil er da einen Skandal verursacht hat, und dann reiten sie durch Amerika und wollen eigentlich zu ihrem Zielort kommen und werden dann aber überfallen und er wird entführt und dann gibt es so eine zarte Annäherung seines Entführers mit dem Dichter, und das ist wirklich sehr, sehr schön zu lesen und kann man sich schon drauf freuen.
Gut, da bin ich ja auch mal gespannt dann. Okay, dann haben wir jetzt den Albino Verlag jetzt erstmal so die grundlegenden Neuheiten, sage ich jetzt mal, von denen jetzt, glaube ich, durch. Dann sind wir beim Männerschwarm jetzt endgültig einmal angekommen, und da ist natürlich das Zugpferd vom Männerschwarm Ralf König, und der hat ja dieses Jahr seinen 60. Geburtstag gehabt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder war es schon
der,
ne? Da war es der 70. Nein.
Nein. Oh,
da wäre jetzt ziemlich beleidigt. Ja, ich glaube. Nein, natürlich der 60. natürlich. Da habt ihr natürlich dann nochmal bei Männerschwarm nochmal veröffentlicht, halt Ein König, drei Bände zum Beispiel.
Genau, das ist das ist jetzt für die Fans eigentlich keine neue Sache gewesen. Also das ist schon vor ein paar Jahren erschienen. Das ist das Frühwerk von Ralf König gewesen, das so ein bisschen unterbelichtet ist, wo er so seine Findungsphase hatte, bevor er dann mit einem bewegten Mann wirklich so in den Mainstream aufgestiegen ist und dann auch immer bei Rowohlt veröffentlicht hat. Da hat er ja für alle möglichen Szene-Magazine geschrieben und hat Kalender gemacht und eben auch selber noch ausprobiert. Also er hat auch so Science-Fiction-Geschichten dann gemacht, die auch noch gar nicht in diesem üblichen Knollennasen-Stil sind, für den er heute bekannt ist. Und da gibt es drei verschiedene Bände. Ich habe jetzt selber gar nicht, also Ende 70er, 80er und 90er. Da kann man eben dieses ganze Frühwerk kennenlernen. Und die sind erst einzeln erschienen und jetzt sind sie zum Jubiläum nochmal mit so einem Pappschuber erschienen, alle zusammen. Aber die Bücher sind jetzt für die Fans nicht neu. Aber jeder, der sich irgendwie jetzt...
Also für die Sammler auf jeden Fall wertvoll.
Genau, ich bin dann nochmal mit Ralf König auseinandersetzen. Für den ist das super, also weil das
okay.
So ein Füllhorn.
Was gibt's denn beim Männerschwarm denn dann noch Neues?
Das ist Ein König, drei Bände war die eine Geschichte. Das viel wichtigere war aber Roy und Elle machen Männchen. Mhm. Roy und Elle sind zwei Hunde, die Ralf König vor 12 Jahren erfunden hat. Und da kam der erste Band raus, der hieß einfach nur Roy und Elle. Und Roy ist eine dicke Promenadenmischung und Elle ist ein kleiner Pinscher sozusagen, Weißer, der eigentlich aus besserem Hause kommt und dann eben in eine schwule Familie kommt und sich mit der Promenadenmischung freunden sollte, tut er aber nicht, weil er den Stinker ablehnt. Na gut, und das war damals ein ziemlicher Erfolg, ist auch bei Männersparm erschienen, und jetzt kommt nach der langen Zeit endlich der zweite Band. Und das war im August ein sehr schöner Start ins Herbstprogramm für uns, weil wir haben dann auch so eine Signieraktion mit Ralf König gemacht, wo er für uns dann Comics signiert hat, die man dann über den Männerschwarm-Shop direkt bestellen konnte. Und dann hat man auch mal gesehen, also wir saßen im Büro und sobald die Nachricht raus war, okay, wir verkaufen jetzt hier die ersten 50 Besteller, kriegen kriegen signiertes Exemplar von dem neuen Roy und L. Dann tackerte bei uns aber tackerten bei uns die Bestellung rein. Das war dann ein sehr aufregender, arbeitsreicher Tag. Aber die waren auch sehr schnell weg. Und ja, die beiden Viecher sind einfach urig und das ist sehr komisch, weil über diesen relativ reaktionären Köter Roy L sich eben letztendlich so menschliche Vorurteile artikulieren. Und er will dann in der neuen Folge, will er in den Prenzlauer Berg auswandern. Er wohnt natürlich in Schöneberg in Berlin bei seinen neuen schwulen Besitzern oder Herrchen. Und er will dann in den Prenzlauer Berg auswandern, weil er denkt, da gibt es noch anständige Deutsche, was ja seine schwulen Herrchen natürlich nicht sind für ihn. Und das ist natürlich ein Ende einem großen Chaos und er kommt natürlich nicht da an, wo er ankommen soll. Aber das ist sehr, sehr lustig und kommt auch sehr gut an, gab schöne Rückmeldungen und wir haben dann auch noch eine Live-Signierstunde bei Eisenherz in Berlin gemacht. Und ja, ein schönes Ding. Also alle, die das noch nicht gelesen haben, sollten sich das, naja, also wenn sie das nicht mögen, mal antun.
Also wir haben es zu empfehlen sozusagen. Das war jetzt auch nochmal so ein kleines Stichwort. Ihr habt jetzt so ein paar Präsenzveranstaltungen offensichtlich ja dann machen können, jetzt auch im Rahmen des Leseherbstes, sage ich jetzt mal. Also auf der Buchmesse wart ihr jetzt ja sowieso nicht, also abgesehen davon, dass ja da sowieso sehr nur digital stattgefunden hat, aber das waren jetzt so die Aktionen, die ihr so am Rande jetzt im Oktober jetzt machen konntet.
Ja, also die Signierstunde, das war schon im August. Also im Grunde war das für uns, das war so ein bisschen ambivalent. Also es ging ja damit los, dass eigentlich die ganze Corona-Geschichte, dass die Leipziger Buchmesse ausgefallen ist, für uns sehr schade war, weil Joshua Whitehead, der im Frühjahrsprogramm den Roman Johnny Appleseed bei Albino veröffentlicht hat, da geht es um einen jungen Indigenen aus Kanada, der als Sexarbeiter arbeitet und so ein bisschen diesen Indianer-Mythos, der in gewisser Weise zum Fetisch verkehrt wird von vielen Freiern, nutzt, um sich eben als Callboy rum durchzuschlagen und gleichzeitig aber eben so ein bisschen seine indigene Herkunft erklärt und selbst zu sich findet und das mit seiner queeren Identität übereinander bringt. Und der sollte eigentlich nach Leipzig kommen und da auch lesen und dann wollten wir natürlich auch Leseveranstaltungen machen. Das krachte dann erstmal weg. Dann hatten wir Alexander Chi, der einen Roman Edinburgh bei Albino veröffentlicht hat und dann noch ein Essayband. Der sollte im April eine Lesereise machen, die weggekracht ist. Na gut, und jetzt in letzter Zeit haben wir ein paar Sachen nachholen können. Also es war zum Beispiel gestern, also beziehungsweise Samstag auf der Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse war ja dieses digitale Bookfest. Und da ist Joshua Whitehead, der eben diesen kanadischen Roman geschrieben hat, Johnny Appleseed, da war er in einer Diskussionsrunde, die dann eben live gestreamt wurde im Rahmen dieses 12-Stunden-Programms, das sie da hatten, was ziemlich großartig war, wo er beteiligt war. Und es gab jetzt heute, lief bei Arte gerade eine Doku Kanada Literatur im Aufbruch, wo er auch über Johnny Appleseed und über seine eigene Identität als Schriftsteller und Künstler und queerer Mann erzählt. Und das sind so Sachen, die sind dann eben in den digitalen Raum beziehungsweise ins Fernsehen gewandert. Die Doku lief bei Arte und ist jetzt auch in der Arte-Mediathek noch zu sehen. Also das sind so kleine Sachen, die dann eben trotzdem stattfinden und die dann Ersatz für die Events sind, die sonst nicht stattfinden können. Aber es ist natürlich jetzt mit Selam Nik, der Geflüchtetenroman, da können wir jetzt erstmal keine Live-Veranstaltung machen. Da müssen wir jetzt auch mal gucken, ob wir irgendwas ins Internet übertragen. Aber wir hatten uns für die Frankfurter Buchmesse tatsächlich auch schon relativ früh dagegen entschieden, einen physischen Stand zu machen. Hatten am Anfang allerdings ein bisschen darauf gehofft, dass wir beim Bookfest, also beim physischen Bookfest, das in der Stadt stattfindet, Veranstaltungen machen können, was sich dann aber relativ bald auch abzeichnete, dass das nichts wird. Insofern waren wir ganz froh, dass wir wenigstens Johnny Appleseed im digitalen Bookfest platzieren konnten. Das war sehr schön.
Ja, dann muss man natürlich jetzt gucken, wie es jetzt weitergeht, halt eben. Das Weihnachtsgeschäft steht natürlich dann an, da kann man natürlich dann auch gucken, wie jetzt die neuen Bücher jetzt da verkauft werden können. Aber ich denke mal, wir haben jetzt erstmal so einen kleinen Überblick gewonnen, was jetzt bei Salzgeber insgesamt neu rausgekommt. Ich habe jetzt ein bisschen bewusst ausgelassen Bruno Books, aber ich denke mal, das kann man auch so finden. Ich denke mal, da muss man jetzt nicht großartig noch was zu sagen. Oder meinst du, dass man da noch unbedingt eine Erwähnung haben muss von irgendeinem bestimmten Buch, was man auch unbedingt lesen müsste?
Nee, also das sind ja Reihen in erster Linie.
Die Loverboy-Reihe und so weiter halt eben, ne?
Und genau, und das ist dann die erotische Literatur. Es kommen jetzt zwei neue, also ich weiß, dass es in dem einen um Fußball geht, und dass er hart am Ball heißt, also schönes Wortspiel dann wieder.
Ja, wie
Was
du.
man noch erwähnen könnte, ist, dass bei unter dem Label Salzgeber dann tatsächlich erscheinen halt Fotobücher. Mit Summerboys erschienen. Das ist mit dem Porno-Label Cocky Boys in Kooperation entstanden. Und das ist ganz schön, also wenn man so ein bisschen jetzt gerade, wo der Herbst einbricht, sich in den Sommer zurückträumen will, dann kann man das mit diesen Bildern, die in diesem Buch sind, wirklich sehr schön machen, weil die sehr sonnendurchflutet sind und sehr zärtlich, wie das bei Cocky Boys in der Regel sowieso ist. Und das sind jetzt die Sachen, die eben bei Salzgeber und Bruno Books erscheinen. Aber das sind eigentlich sind es immer so Reihentitel, für die wir jetzt auch keine explizite Promo machen, weil
Die
das
laufen so
haben sie
halt.
über ihre Fans und erreichen die Zielgruppe eigentlich immer über die gleichen Kanäle. Und da auch die meisten, das ist auch bekannt, deswegen muss man da jetzt irgendwie keine Mördergruppe draus machen. Also die meisten Autoren schreiben sowieso unter Pseudonym und machen keine Lesung. Also insofern kann man da jetzt auch keine großen Veranstaltungen
Nee,
mitmachen.
nee, alles gut. Ich wollte es nur der Vollständigkeit erwähnen, was alles bei Salzgeber sozusagen unter einem Dach dann da veröffentlicht wird. Aber dann hat, denke ich, haben wir trotzdem jetzt erstmal einen ganzen großen Überblick gewonnen, halt, was eben da insgesamt veröffentlicht worden ist. Und dann darf ich mich jetzt erstmal an dieser Stelle für das Interview bedanken beim Pressesprecher von der Salzgeber Verlagsgruppe. Und das war Christian Lüthjes. Vielen Dank nach Hamburg, glaube ich, ne?
Genau, ich sitze gerade in Hamburg, ja.
Ja, weil
Das
Salzgeber
finde
war
ich
sonst
mal
sitzt er,
so
glaube ich, in Berlin, soweit ich
Hamburg
weiß.
und Berlin zwischen Hamburg und Berlin hin und her, genau.
Okay,
Sehr
Christian,
bitteschön.
vielen Dank erstmal.